Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Mit Birgit Becker am Mikrofon und im Programm. Was sagen Wirtschaft und Unternehmen zu den Ergebnissen der Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen? Verbände, Forschungsinstitute, einzelne Unternehmen hatten ja gewarnt vor ökonomischen Risiken, wenn die AfD-Politik prägend wird. Gehört wurden sie alle aber offenkundig nicht. Dazu gleich mehr. Was sich als Thema aber vor gut zwei Stunden vor die Wahlen geschoben hat, VW. Dort soll der Sparkurs drastisch verschärft werden. Was ist bekannt darüber? Die Frage geht an den Niedersachsen-Korrespondenten, an Bastian Brandau.
Eine umfassende Restrukturierung der Volkswagen AG sei notwendig. Das ist das Ergebnis einer Führungskräfteklausur und steht in einem Papier, das inzwischen auch mir vorliegt. Darüber hatten unterschiedliche Medien berichtet. Die bisherigen Maßnahmen innerhalb des Konzerns reichten nicht aus, um angesichts der massiven Herausforderungen weiterhin wirtschaftlich erfolgreich zu sein, heißt es in dieser Mitteilung. Aus Sicht des Vorstands sei es notwendig, die Marken innerhalb der Volkswagen AG umfassend zu restrukturieren und, Zitat, auch Werksschließungen von Fahrzeugproduzierenden und Komponentenstandorten können in der aktuellen Situation ohne ein schnelles Gegensteuern nicht mehr ausgeschlossen werden. Klar ist demnach, wird deutlich, die bisherigen Maßnahmen von Oliver Blume des Vorstandes, das Performance-Programm, das reicht derzeit nicht aus, aus Sicht des Vorstandes. Volkswagen hatte ja Angebote für Altersteilzeit und Abfindungen gemacht in den vergangenen Monaten, da auch nochmal Altersgrenzen gesenkt. Jetzt heißt es, ein Umbau allein entlang der demografischen Entwicklung ist aus Sicht des Unternehmens nicht ausreichend, um die kurzfristig notwendigen Strukturanpassungen für mehr Wettbewerbsfähigkeit, um die geht es ja, zu erreichen. Vor diesem Hintergrund, und das ist schon ein starkes Stück, in Wolfsburg sieht sich das Unternehmen dazu gezwungen, die Beschäftigungssicherung aufzukündigen. Das ist ein drastischer Schritt. Diese Beschäftigungssicherung, die gilt fortlaufend seit 1994 und eigentlich noch bis 2029. Jetzt kündigt Volkswagen an, diese aufzukündigen.
Und bislang ist ja auch noch nie ein Werk von VW in Deutschland geschlossen worden. Nur in den USA gab es so etwas. Und diese Beschäftigungssicherung, ja, seit 1994 gilt die, Sie sagten, das ist eine richtig lange Tradition. Jetzt soll sie weg. Wie sind denn die Reaktionen der Arbeitnehmervertreter?
Die sind alarmiert, so würde ich es nennen. Volkswagen hat einen besonders hohen Organisationsgrad und Unternehmen und Betriebsrat waren in den vergangenen Jahrzehnten, kann man, denke ich, sagen, da auch immer wieder um Einigkeit bemüht, haben auch beieinander gestanden, zum Beispiel nach dem Bekanntwerden der Dieselmanipulationen. Und diese Pläne, heißt es nun von der Konzernbetriebsratsvorsitzenden Daniela Cavallo, seien ein Angriff auf unsere Beschäftigung, auf Standorte und Tarifverträge, heißt es in einer Sonderausgabe der Betriebsratszeitung. VW, also die Marke und somit das Herz des Konzerns, stünden in Frage. Dagegen werde man sich erbittert zur Wehr setzen, wird Cavallo da zitiert. Mit ihr werde es keine VW-Standortschließungen geben. Und Konzernchef Oliver Blume begründet seinerseits den Kurs mit der sich zuspitzenden Lage, in der die europäische Automobilindustrie sich befinde. Eine anspruchsvolle und sehr ernste Lage. Das wirtschaftliche Umfeld habe sich dann nochmal verschärft. Neue Anbieter drängen nach Europa. Dazu komme, dass vor allem der Standort Deutschland bei der Wettbewerbsfähigkeit weiter zurückfällt, also Standortkritik durchaus auch. In diesem Umfeld müsse man als Unternehmen jetzt konsequent agieren.
Nun ist es ja eine Besonderheit von VW, dass die Arbeitnehmervertreter zusammen mit dem Land Niedersachsen über eine Mehrheit im Aufsichtsrat verfügen. Gegen diese beiden geht also nicht sehr viel bei VW. Und der Ministerpräsident Niedersachsens hat sich ja auch schon gemeldet.
Ja, es geht da immer auch um die Arbeitsplätze, um den Wirtschaftsstandort Niedersachsen, hängt da dicht zusammen mit dem Wohlergehen des Landes Niedersachsen. So wird auch immer Stefan Weil immer wieder zitiert, der SPD-Ministerpräsident seit 12 Jahren etwa im Amt und auch eben Mitglied des Aufsichtsrats. Weil verweist wie Blume auf diese schwierige Lage der deutschen Automobilindustrie und des VW-Konzerns. Dass Handlungsbedarf bestehe, sei unstrittig. Ebenso sei es das erklärte Ziel aller Beteiligten, die Zukunft von Volkswagen auf Dauer zu sichern. Dazu seien attraktive Fahrzeuge zu wettbewerbsfähigen Preisen notwendig. Etwas, was im Moment weniger zu erkennen sein könnte, sagen Beobachter. Und in seinem solchen Umfeld, aber da gehörten auch die Kosten dazu. Und dementsprechend heißt es von Stefan Weil, die entsprechende Initiative des Vorstands wird von der Landesregierung unterstützt. Es müsse jedoch parallel ein gemeinsames Verständnis dafür entwickelt werden, wie Volkswagen in den nächsten Jahren wieder erfolgreicher am Markt agieren können.
Kurz noch einen Blick auf so etwas wie einen Nebenkriegsschauplatz. Morgen beginnt der Dieselgate-Prozess gegen den Ex-Chef Martin Winterkorn. Hat eigentlich nichts mit den Sparplänen zu tun, aber was ist da zu erwarten?
Ja, es ist sozusagen ein Gruß aus der Vergangenheit. Martin Winterkorn, 2015 ist dieser Dieselskandal bekannt geworden. 2021 sind andere Manager angeklagt worden wegen des Vorwurfs des gewerbs- und bandenmäßigen Betrugs unter anderem. Winterkorn hätte mit angeklagt werden sollen, war aber gesundheitlich angeschlagen. Das wird jetzt nachgeholt. 90 Prozesstage sind angesetzt. Winterkorn ist 77, wie gesagt, gesundheitlich angeschlagen. Morgen wird dort die Anklage verlesen. Alle sind gespannt auf den Auftritt von Martin Winterkorn. Es geht dabei auch immer noch um Zahlungen, die Volkswagen leisten muss. Über 30 Milliarden hat der Konzern für die Aufarbeitung des Dieselskandals bisher leisten müssen.
Das und deutlich verschärfter Sparkurs bei VW, der Niedersachsen-Korrespondent Bastian Brander war das. Vielen Dank. Die AfD hat bei den Landtagswahlen in Sachsen und in Thüringen enorme Stimmenzuwächse erzielt. Vor einem Erstarken der AfD haben ja zuvor Unternehmen und Wirtschaftsverbände, die eigentlich traditionell zurückhaltend mit Wahlempfehlungen sind, ungewohnt deutlich gewarnt, offenkundig ohne Resonanz. Wie fallen nun die Reaktionen aus am Tag nach der Wahl? Jörg Münchenberg dazu.
Der Ausgang der Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen mit den starken Zugewinnen für BSW und AfD hat bei vielen Ökonomen und Wirtschaftsverbänden große Besorgnis ausgelöst. Von der AfD sei keine zukunftsfähige Politik zu erwarten, sagte etwa die Hauptgeschäftsführerin des Bundesverbandes der deutschen Industrie, Tanja Gönner. Gleichzeitig seien die Wahlerfolge aber auch ein Ausweis des Frusts über die politische Lage. Deshalb gehe es jetzt um konkrete Problemlösungen, forderte Gönner gerade auch für den Bund. Noch schärfer formulierte dies Marie-Christine Ostermann vom Verband Die Familienunternehmer.
Die Ergebnisse der Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen sind eine Abrechnung mit der Berliner Ampel. Die wirtschaftsfeindlichen Parteien AfD und BSW sind dadurch leider sehr stark geworden. Die Grünen reden sich die schwache Wirtschaftsentwicklung und die Sorgen der Menschen vor ungesteuerter Migration schön. Die SPD redet sich damit raus, dass man die Politik der Ampel den Wählern nur besser erklären müsse.
Ostermanns Schlussfolgerung, gerade die SPD müsse ihre Fokussierung auf den Ausbau des Sozialstaats beenden, zumal dadurch der Aufstieg der AfD nicht habe verhindert werden können.
Es muss jetzt um Wirtschaftspolitik gehen, im Bund und in Sachsen und Thüringen. Auf Bundesebene muss die Ampel die Wachstumsgesetze schnellstmöglichst beschließen. Nur so kann sie die notwendige Trendwende für unsere Wirtschaft einleiten.
Doch der deutliche Stimmenzuwachs der AfD in Sachsen und Thüringen könnte gleichzeitig das ohnehin schon gravierende Fachkräfteproblem weiter verschärfen. Dabei haben beide Bundesländer seit der Wiedervereinigung bereits rund ein Fünftel der Bevölkerung durch Abwanderung verloren.
Die Wahlergebnisse in Sachsen und Thüringen sind mehr als ein Warnsignal. Wenn wir keine weltweiten Spitzenkräfte mehr anheuern können, wenn wir keine qualifizierte Zuwanderung haben, werden wir unsere Fachkräftelücke niemals schließen können. Die Chipfabriken in Sachsen werden ohne diese Fachkräfte nicht laufen können.
Warnt wiederum der Präsident des Digitalverbandes Bitkom, Ralf Wintergerst. Zumal gerade das Silicon Saxony weiter wachsen soll. Gerade erst hat der Halbleiterhersteller TSMC mit dem Bau einer neuen Fabrik bei Dresden begonnen. Doch erschwerend kommt hinzu, dass sowohl in Thüringen als auch Sachsen nun komplizierte und womöglich zähe Koalitionsverhandlungen anstehen. Und das sei nun einmal Gift für Investoren, sagt Joachim Schallmeier von der DK Bank.
Wirtschaftlich kann da eigentlich nur Stillstand dabei rauskommen. Es stehen lange Verhandlungen jetzt an und das ist Unsicherheit für die Unternehmen, das lähmt die Investitionen und das ist wirtschaftlich das Entscheidende.
Warum nun BSW und AfD so viele Stimmen einfahren konnten, darüber gehen die Meinungen bekanntlich auseinander. In jedem Fall habe es aber nicht an der wirtschaftlichen Lage gelegen, betont Reint Kropp, Präsident des Leibniz-Instituts für Wirtschaftsforschung Halle.
Wenn man sich die letzten 20 Jahre Wirtschaftsentwicklung gerade in Ostdeutschland anschaut, dann sollten die Populisten in Ostdeutschland eher weniger Stimmen haben. Aber es wird eben etwas anders wahrgenommen. Generell ist es ja so, wenn man die Leute fragt, wie geht es ihnen, dann sagen sie, naja, ganz gut. Aber gleichzeitig geht die Welt vor die Hunde. Das hat sehr viel zu tun mit Informationsbeschaffung. Und es hat auch eine ganze Menge zu tun mit einer wahrgenommenen und wahrscheinlich auch realen gewissen Unfähigkeit der Bundesregierung zu tun.
Deshalb fordert auch der Chef des Arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft, Michael Hüter, einen Kurswechsel von der Ampelkoalition weg vom nachsorgenden Sozialstaat hin zu einem vorsorgenden Investitionsstaat.
Der Bericht von Jörg Münchenberg. Zu den ungelösten Problemen in Deutschland gehört der Mangel an bezahlbarem Wohnraum. Und im Zeichen gestiegener Zinsen ist es ja mittlerweile für junge Familien nur noch schwer möglich zu bauen. Andererseits stehen fast 2 Millionen alte Häuser in Deutschland leer. Warum also nicht die jungen Bauwilligen mit den alten Häusern zusammenbringen? Das ist die Idee hinter einem neuen Förderprogramm aus dem Bauministerium. Steffen Wurzel berichtet.
Das entsprechende Förderprogramm Jung kauft alt startet jetzt und die SPD-Politikerin bewirbt es mit dem doppelten Argument: Geld sparen einerseits, Ressourcen schonen andererseits. Zu den Förderbedingungen sagte der Sprecher des Bauministeriums Daniel Totz in Berlin:
Wir fördern sanierungsbedürftige Bestandsimmobilien. Die Förderung erfolgt mittels zinsverbilligter KfW-Kredite. Dafür stehen in 2024 insgesamt 350 Millionen Euro zur Verfügung.
In Anspruch nehmen können die staatliche Zinsförderung Familien mit Kindern unter 18, die einen Altbau kaufen, der relativ schlecht gedämmt ist. Entscheidend ist der Buchstabe im Energieausweis. Es geht um Gebäude, die eine der 3 schlechtesten Energieeffizienzklassen haben, also F, G oder H. Familien können für die Sanierung bei der Förderbank KfW verbilligte Kredite von bis zu 150.000 Euro beantragen, wobei verbilligt heißt, dass der Zinssatz bei gut 1,5% liegt. Damit würde der Kredit etwas weniger als die Hälfte kosten als ein regulär aufgenommener Immobilienkredit zurzeit. Der Haken: Dieser günstige Zinssatz ist nur auf 10 Jahre festgelegt. Wie es danach weitergeht, bleibt unsicher. Aus Sicht des baupolitischen Sprechers der CDU-CSU-Bundestagsfraktion Jan-Marco Lutschak gibt es noch ein weiteres Problem. Der Energiestandard, auf den der entsprechende Altbau durch Sanierung gebracht werden muss, der sei zu hoch und damit zu teuer.
Bei Jungkauf Alt ist es momentan so vorgesehen, dass beim Umbau dann am Ende ein EH70-Standard, also ein relativ hoher Standard, was die Energieeffizienz anbelangt, erreicht werden muss. Im Neubau ist das kein Problem. Aber im Bestand so etwas durch Umbau hinzukriegen, da hat man natürlich echt erhebliche Kosten. Das wird natürlich durch die Förderung in gar keiner Weise kompensiert.
Entsprechend bleibe es für viele Familien zu teuer, einen unsanierten Altbau zu kaufen und den dann zu sanieren, trotz des vom Staat subventionierten Kredits. Auch von der Deutschen Umwelthilfe kommt Kritik, allerdings sieht es der Umwelt- und Verbraucherschutzlobbyverein genau andersherum. Einen unsanierten Altbau nur auf den Energiesparstandard EH70 zu bringen, das sei in Sachen Klimaschutz viel zu wenig, sagt Barbara Metz von der Deutschen Umwelthilfe. Ein weiterer Kritikpunkt:
Wir glauben einfach nicht, dass das ein Instrument ist, um die Wohnungsnot zu bekämpfen und bezahlbaren Wohnraum zu schaffen. Wir brauchen in den Städten bezahlbaren Wohnraum und eben diese Verdrängung letztendlich aufs Land nutzt uns da nicht so viel.
Skeptische Einschätzung, also klappt das Modell Jung kauft alt? Der Bericht von Steffen Wurzel war das. In den Jahren der Corona-Pandemie hat Europa Summen in bislang nie gekannter Größenordnung auf den Weg gebracht, um wirtschaftliche Folgen der Pandemie abzufedern. Nun hat der Europäische Rechnungshof nachgefragt, wohin flossen die Gelder und, wie das ja bei vielen Hilfsprogrammen die Frage ist, flossen sie überhaupt? Zu den Ergebnissen aus Brüssel, Peter Kapern.
Seit 2021 gibt es ihn, den Europäischen Corona-Wiederaufbaufonds. Es war das erste mit gemeinsamen Krediten finanzierte Programm der Europäischen Union. Aber nicht nur das.
Das Gesamtvolumen des Fonds beträgt mehr als 700 Milliarden Euro über 6 Jahre. Damit ist dieser Fonds mit Abstand der größte, den die EU je aufgelegt hat,
sagt Matthias Beermann, der Sprecher des Europäischen Rechnungshofes. Mit dem Investitionsprogramm sollen die ökonomischen Schäden behoben werden, die die Corona-Pandemie hinterlassen hat. Der größere Teil der Gelder wird den Mitgliedstaaten als Zuschuss gewährt, der kleinere Teil als Kredite. Die Mitgliedstaaten mussten dafür mit der EU-Kommission gewissermaßen Verträge aushandeln, in denen festgelegt wurde, in welche Projekte sie investieren sollen. Gleichzeitig mussten sie sich zu maßgeschneiderten Reformprogrammen verpflichten und exakte Zwischenschritte für die Umsetzung ihrer Projekte festlegen, die sogenannten Milestones. Jetzt, nach 3 Jahren, also der Hälfte der Laufzeit, hat der Europäische Rechnungshof die bisherige Umsetzung des Wiederaufbaufonds unter die Lupe genommen. Das Ergebnis? Eher ernüchternd.
Wir sehen, dass einiges von diesem Geld an die verschiedenen EU-Staaten schon ausgezahlt wurde, Aber das geht eben nur sehr, sehr langsam.
Bis Ende 2023, also zur Hälfte der Laufzeit, waren erst 29% der Mittel ausgezahlt worden. Und nur die Hälfte davon hatte auch die Endempfänger erreicht, also all jene Unternehmen, Behörden, Einrichtungen und Institutionen, die die konkreten Projekte auf die Beine stellen. Die Rechnungsprüfer haben dafür ein ganzes Bündel von Ursachen ausgemacht. Mal fehlte es an der notwendigen Manpower in der Verwaltung, mal mussten die vertraglichen Abmachungen über Reformen und Milestones überarbeitet werden, etwa weil die Inflation die ursprünglichen Planungen über den Haufen geworfen hatte. Und nun schwant den Rechnungsprüfern Übles.
Denn den nationalen Regierungen läuft die Zeit davon.
Die Gefahr steigt, dass begonnene Projekte bis zum Ende der Programmlaufzeit 2026 nicht abgeschlossen werden können, die Investitionen also verloren sind. Oder dass Mitgliedstaaten beim Versuch, genau dies zu verhindern, das Geld ohne wirksame Kontrollen ausgeben. Damit steigt die Gefahr des Missbrauchs. Deshalb müsse die EU-Kommission, die den Wiederaufbaufonds steuert, sofort eingreifen.
Und dazu gehört aus unserer Perspektive auch eine Diskussion über die Frage, ob die Laufzeit des Corona-Fonds verlängert werden sollte,
sagt Matthias Beermann. Genau das aber wird bislang von der Kommission ausgeschlossen.
Der Bericht von Peter Kapern. Der Reisekonzern FTI ist, oder besser muss man sagen, war der drittgrößte in Deutschland. Nachdem er seinen Schuldenberg nicht mehr stemmen konnte, alle Rettungsversuche erfolglos waren, ja, war es das jetzt. Der Konzern, genauer seine zwei Kerngesellschaften, werden abgewickelt. Michael Watzke dazu.
Es gebe absolut keine Perspektive, den Reisekonzern FDI zu erhalten, so Insolvenzverwalter Axel Bierbach. Stattdessen wird er das Münchner Unternehmen nun zerschlagen, die Unternehmenswerte verkaufen und die Erlöse an die Gläubiger verteilen, verkündete Bierbach heute in einer Pressemitteilung.
Für die Gläubiger ist jetzt der Weg frei, ihre Forderungen zur Insolvenztabelle anzumelden.
Der Insolvenzverwalter rechnet mit rund 350.000 Forderungsanmeldungen von Gläubigern, darunter etwa 2.500 Hotels, Reisebüros, Fluggesellschaften, Banken und Hunderttausenden Einzelkunden des ehemals drittgrößten Reisekonzerns Europas. Julia Zeller von der Verbraucherzentrale Bayern macht Gläubigern mit Einzelforderungen, etwa Mietwagenrechnungen oder zugebuchten Ausflügen, wenig Hoffnung.
Vielleicht bekomme ich etwas zurück, aber da sind halt natürlich dann alle Gläubiger drin und andere Unternehmen, wo halt einfach Geld geschuldet wird. Die Mitarbeiter wollen natürlich auch noch bezahlt werden und deswegen bleibt hier in der Regel nur ein Bruchteil übrig.
Besser sieht es für jene Kunden aus, die bei FTI Pauschalreisen gebucht, aber wegen der Pleite nicht angetreten hatten. Sie können eine Rückerstattung über den 2020 von der Bundesregierung eingerichteten Deutschen Reisesicherungsfonds anfordern. Verbraucherschutzexpertin Zeller.
Die müssen dann ihre Daten angeben, man muss sich dann in einem Online-Formular anmelden, alle Dokumente hochladen und dann geht es halt Schritt für Schritt weiter und am Ende dieses Prozesses haben dann hoffentlich alle ihr Geld.
Rund 11.000 Mitarbeiter beschäftigt der FDI in seinen besten Zeiten, davon rund 1.400 in Deutschland. Von denen erhält die Hälfte nun die Kündigung, die anderen 700 behalten ihre Jobs, weil sie entweder bei anderen Reiseanbietern unterkommen oder der Insolvenzverwalter die FDI-Tochtergesellschaften verkaufen konnte, laut Axel Bierbach ein großer Erfolg.
Diese Bilanz zeigt, dass die Beschäftigten von FDI sehr gut qualifiziert sind und dass sich die enormen Anstrengungen aller Beteiligten, die Mitarbeiter bei der Jobsuche zu unterstützen, gelohnt haben. Gemeinsam haben wir alles daran gesetzt, den betroffenen Mitarbeitern eine gute berufliche Perspektive zu bieten.
Die FTI-Gruppe erwirtschaftete noch im Geschäftsjahr 2023 einen Umsatz von rund 4,1 Milliarden Euro. In der Corona-Pandemie unterstützte der Staat den strauchelnden Konzern mit 600 Millionen Euro über den Wirtschaftsstabilisierungsfonds WSF. Vergeblich. FTI konnte seine Rechnungen nicht zahlen und schlitterte in die Pleite. Der Insolvenzverwalter setzte alles daran, die rund 60.000 Urlauber, die sich zum Zeitpunkt der Insolvenzanmeldung in den Zielgebieten befanden, planmäßig heimzubringen.
Aufwendige Rückholaktionen von Urlaubern, wie es sie bei anderen Insolvenzen in der Reisebranche in der Vergangenheit gab, konnten wir glücklicherweise vermeiden.
Am 20. November findet die erste Gläubigerversammlung in München statt. Es werden nicht viele kommen, glaubt Bierbach. Die meisten der 350.000 Gläubiger hätten gegenüber dem Insolvenzverwalter nicht so hohe Forderungen, da lohne sich die Anreise kaum. Anders der Staat. Er möchte möglichst viel von den 600 Millionen Euro aus dem WSF zurück.
Der Bericht von Michael Watzke. Besonders große, besonders schwere, besonders stark motorisierte Autos sind Verkaufsrenner, obwohl rational so ziemlich alles gegen solche Autos spricht. Aber Käuferinnen und Käufer wollen es so und die Autoindustrie liefert. Was wissenschaftlich zu den Folgen gesagt wird, Mischa Erhard dazu.
Die Bekämpfung der Verfettung sei bei der weltweiten Elektrifizierung des Verkehrs unerlässlich, weil sonst die Ziele des umweltfreundlichen Verkehrs untergraben würden, so unlängst ein Artikel in der Wissenschaftszeitschrift Nature. Dabei geht es im Kern um die immer schwereren Pkw, die weltweit vermehrt auf die Straßen rollen.
Das ist nicht ein deutsches Phänomen, das ist international mittlerweile so, dass es Besorgnis erregt.
So Helmut Holzapfel, Mobilitätsforscher an der Universität Kassel. Der Befund lautet quasi Adipositas bei Autos, denn heute ist ein Auto im Durchschnitt rund 15% schwerer als noch vor 10 Jahren. Hierzulande etwa waren nach Zahlen des Kraftfahrtbundesamtes SUVs im Juli mit knapp 31% das stärkste Segment bei den Neuzulassungen. Dabei sind ein Verkaufsargument aus Herstellersicht größere Margen bei schweren, teuren und luxuriösen Autos. Und deutsche Hersteller haben dabei nach wie vor einen besonderen Fokus auf schwere Verbrenner.
Gerade bei den deutschen Unternehmen gab es in der Vergangenheit eine deutliche Zurückhaltung bei der Elektromobilität. Man hat halt versucht und man versucht immer noch, den Verbrenner bis zum Letzten zu melken. Ist sicherlich berechtigt. Natürlich will man Geld mit diesen Autos verdienen.
Sagt Frank Schwope, Autoexperte der Fachhochschule des Mittelstands FHM in Hannover. Dabei spielen bei der durchschnittlichen Gewichtszunahme aber auch Elektroautos eine Rolle. Weil hier der Fokus auf der Reichweite liegt, versuchen die Hersteller möglichst leistungsstarke und das heißt auch schwere Batterien in den Autos unterzubringen. So liegt das Gewicht der Batterie in dem SUV Tesla Y bei fast 800 Kilogramm und der Tesla Y war 2023 das meistverkaufte Auto weltweit. Das Gewicht der Batterie des Tesla Y entspricht ziemlich genau dem Gewicht, den der erste VW Golf im Jahr 1974 insgesamt auf die Waage gebracht hat. Aus Sicht von Autokäuferinnen und Käufern spielt neben dem Wert eines Autos als Statussymbol auch der Aspekt der Sicherheit eine Rolle. Helmut Holzapfel.
Wir haben so etwas, was ich als Verpanzerung der Wirklichkeit sehe. Wir bauen immer größere, dicke Teile, weil der andere ja auch so einen Panzer hat. Und wir mit dem zusammenstoßen würden, würden wir ja schwerere Schäden in unserem Fahrzeug haben. Die Insassen der kleineren Fahrzeuge fühlen sich zunehmend unsicher.
Die Folge allerdings: Größere Autos bedeuten höhere Umweltbelastungen auf vielen Ebenen. Neben hohem Energieverbrauch haben sie einen erhöhten Reifenabrieb, der als Schadstoff in die Umwelt gelangt. Sie nehmen mehr Raum in Städten ein, wo das Platzangebot begrenzt ist. Und sie sorgen für höhere Instandhaltungskosten von Straßen, und zwar um ein Vielfaches.
Ein 2-Tonnen-Fahrzeug belastet die Straßen 16 Mal so viel wie ein 1-Tonnen-Fahrzeug. Das Ganze ist ein ökologisches Desaster.
So Helmut Holzapfel von der Universität Kassel. Jüngstes Beispiel hierzulande wiederum ist die CO2-Bilanz der Neuzulassungen im Juli. Gegenüber dem Vorjahresmonat ist der CO2-Ausstoß um über 7% auf durchschnittlich 121 Gramm pro Kilometer und Auto gestiegen.
Mischa Erhardt, der allgemeine Trend in der Autobranche, problematisch, aber bislang offenkundig rentabel, aber nicht immer und überall. Wir haben zu Beginn der Sendung darüber berichtet, bei Volkswagen sind die Probleme so groß, dass nun der Sparkurs erheblich verschärft wird. Der in Betriebsvereinbarungen geregelte Kündigungsschutz soll nicht mehr gelten. Wie ist die Reaktion der Börse darauf? Die Frage geht an Claudia Werle.
Ja, der Aktienkurs von VW steigt und zwar um 1,6%. Sparen, auf die Kosten schauen, das große Ganze im Blick behalten, das kommt oft an der Börse gut an.
Und zum Börsentag als Ganzes, der ja auch der Tag nach den Landtagswahlen in Sachsen und Thüringen ist. Viele Stimmen aus der Wirtschaft hatten vor den ökonomischen Folgen gewarnt. Sollte der Stimmenzuwachs für die AfD hoch sein, so ist es aber gekommen. Was ist darüber im Börsensaal zu hören?
Ja, der Ausgang der Landtagswahlen in Thüringen und Sachsen scheint erst einmal kein großer Belastungsfaktor für die Börsen zu sein. Es gibt keinen DAX-Konzern, der seinen Firmensitz in einem der beiden Bundesländer hat, meint ein Händler. Zudem sind Unternehmen, die im DAX gelistet sind, alles große international tätige Konzerne, die einen Großteil ihrer Gewinne im Ausland erwirtschaften. Also die Lage hier in Deutschland ist nur ein Faktor von vielen. Aber ja, solche Wahlergebnisse machen nachdenklich, sagen Händler hier im Börsensaal. Viele fürchten, dass es auf längere Sicht hin schwer werden könnte, in diesen Bundesländern Fachkräfte zu gewinnen, Fachkräfte zu halten. Also alles Frauen und Männer, deren Know-how in den Unternehmen dringend gebraucht wird. Und es geht auch um die Signale, die von solchen Wahlergebnissen ausgehen. Der DAX ist mit einem deutlichen Minus in den Handelstag gestartet, konnte einen Großteil seiner Verluste wieder wettmachen, steht jetzt bei 18.925 Punkten.
Auch eben in der Sendung der Reisekonzern FTI, der nun abgewickelt wird, und die Zahl der Konkurrenten für den Reiseplatz, Hirsch TUI, die ist nun sehr übersichtlich.
Ja, TUI-Aktien sind leicht im Minus. Die äußeren Rahmenbedingungen für die Reisebranche sind ja gar nicht so schlecht. Viele Menschen halten ihr Geld zwar zusammen, aber aufs Reisen wollen sie nicht verzichten.
Blicken Sie noch auf Euro-Anleihen und den Goldpreis.
Der Euro wird mit einem $1.1064 gehandelt. Die Umlaufrendite ist gestiegen von 2,25 auf 2,32% und für die Feinunze Gold müssen am Nachmittag $2.501 gezahlt werden.
Claudia Werle war das mit dem Börsenbericht. Vielen Dank. Damit geht Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Gleich nach den Nachrichtenkultur heute mit Antje Alroggen am Mikrofon. Hier verabschiedet sich Birgit Becker. Danke fürs Zuhören und einen schönen Tag.